Ja, ich freue mich riesig auf den Bundesliga-Knaller Schalke gegen Bayern München, auch wenn es sehr, sehr schwer wird für Schalke.
Matze und ich freue mich auf die DFB-Pokalauslosung, die am Sonntag stattfinden wird. Ich habe ja mit Freude Borussia Dortmund gesehen gegen den Oberligisten aus Hamburg im vollen Hamburger Stadion. Sogar Lothar Matthäus war dabei. Das muss für die Jungs ja was ganz Besonderes gewesen sein.
Also muss man ganz ehrlich sagen, du, das Riesensauerei ist das. Das ist Riesensauerei, dass ein Dobi Holtkamp mit doppeltem D, dass ein Dobi Holtkamp hier einen Lothar Matthäus schon wieder so in die Bredouille bringen tut. Also wir werden in diesem Podcast natürlich auch über Transfers sprechen. Nick Woldemade geht zu Juventus Turin. Turin, ja, hinter Turin. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Niklas Füllkrug sorgt dafür, dass Werder Bremen der stärkste Verfolger wird vom FC Bayern. Für mich Meisterschaftsfavorit ist Werder Bremen. Darüber sprechen wir und noch über viele andere Themen. Und wir waren beim Sportbild Award und was da hinter den Kulissen so abging, was Tobias Holtkamp privat für Getränke sich sozusagen zu Gemüte führt und warum ich mich hinter Clemens Tönnies ans Buffet gestellt habe, das erfahrt ihr jetzt.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Leute, ich musste...
Warte, ganz kurz. Ja? Ich muss kurz das Transferfenster schließen, warte.
Ach so, ja. Ah, so. Hast du zugemacht. Sehr schön.
Oh, sehr schön. Ja, es war ja, in der Türkei war es ja noch ein bisschen länger auf und so, weißt du, deswegen muss man ja, jetzt sehen, dass man die einzelnen Märkte hier...
Die sind aber schlauer, ich würde das auch so machen. Ich verstehe gar nicht, warum das überhaupt geschlossen wird. Also lass das doch offen. Also da eigentlich müsste es ja im Westen länger offen sein, weil da die Sonne ja später auf und unter geht. Also dass es im Osten länger auf ist, macht gar keinen Sinn eigentlich, ne? Oder?
Ich bin heilfroh, dass das Transferfenster zu ist. Ich muss mich ja auch ein bisschen dran gewöhnen an diesen Zahlen. Da kriegst du ja wirklich Kreislaufstörungen. Ich lese nur Millionen und alles, was unter zweistellig ist. Auch, also die Entwicklung ist für den Fußball alles andere als positiv. Das muss man ganz klar sagen. Ich bin jetzt nicht altmodisch. Aber wie gesagt, das ist mehr Geld im Markt, mehr Fernsehgeld, dann ist das so ein automatischer Ablauf durch den Konkurrenzkampf. Aber ich kann mich als alter Sack, der eigentlich auch neueren Dingen immer aufgeschlossen hat, an dieses Thema nur ganz, ganz schwer gewöhnen.
Aber ich kann euch sagen, ich war gestern noch beim Kreisliga-Training, gestern Abend habe ich noch mittrainiert. Natürlich, um mich fit zu machen für den Numero Uno Cup. Aber ich hatte auch insgeheim darauf gehofft, dass ich noch einen Anruf bekomme von Borussia Dortmund, weil ich ja auch beim Sportbild Award war. Tobi, du warst ja auch da am vergangenen Montag. Und da hatte Carsten Kramer, dem ich da in die Arme gelaufen bin, mit Clemens Tönnies zusammen gesagt, ja, wir müssen noch tätig werden auf dem Transfermarkt, nachdem sich der Grieche ja Konstantelias verletzt hatte. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er vielleicht auch mich anruft. Ne? Und jetzt habe ich tierisch Muskelkater und bin immer noch ohne Vertrag. Was ist das für eine Scheiße?
Ja, ich würde dich um alle Fälle verpflichten. Jetzt nicht zum Spielen, aber als Stimmungsmacher in der Mannschaft.
Ja.
Also so Art moderner Medizinmann. Du sprichst ja auch viel besser über Fußball, wenn du wieder selber spielen kannst. Ne?
Ich bin der Berufsgrieche.
Gut, Motivation gut, wenn die denken, du wärst mal ein Weltklasse-Spieler gewesen, wenn du da auflässt.
Schöner Hinweis von Kalli. Ja. Matze, bloß nicht aufs Spielfeld gehen. Solange du nicht gegen den Ball trittst, giltst du als absoluter Fußballexperte. Ist natürlich Quatsch, weil Matze kann mit dem Ball umgehen.
Hallo?
Der kann ja wirklich mit dem Ball umgehen.
Was ist das denn für ein Diss hier gleich am Anfang vom Podcast? Da kann ja wohl nicht wahr sein. Also entschuldige.
Kalli braucht halt gute Laune. Ich verstehe das, dass Kalli direkt einsteigt hier in die Folge mit dieses ganze Deadline-Day, das ist dir zu viel. Wobei in deiner Karriere war jeder Tag Deadline-Day, habe ich das Gefühl, Kalli, ja. wenn du von früher erzählst. Weil du natürlich am Wochenende die bitterste Pille, jetzt um im Bayern 04-Sprech zu sein, direkt mal schlucken musstest. Am ersten Spieltag gegen deine Elversberger zu verlieren, das ging dir gehörig gegen den Strich. Ich habe von Silvia zwar keine Nachricht bekommen, aber im Normalfall teilt sie mir in so einer Situation mal mit, oh, bloß nicht ansprechen, Kalli nicht ansprechen, dieses Wochenende nicht ansprechen.
Ja, doch, das will ich so, ja, dass du mich ansprichst. Ich bin nicht der Typ, der nur beim Erfolg sagt, habt ihr gesehen, wie sie gezaubert haben, ne? Und hier muss ich jetzt wirklich, da muss ich so leicht Bäuerchen machen. Ich habe das Spiel gesehen. Erstens Kompliment an den Neuling. Ich kenne die natürlich auch alle ganz gut. Also Elversberg hat hervorragend gespielt, Tempospiel. Jetzt sage ich aber was anderes, haben noch verdient gewonnen im Endeffekt, 3-2 verdient verloren. Dann weißt du ja, dass ich Bauchschmerzen kriege. Ne? Also ich musste mich beherrschen, nicht auszufallen. Also das ging gar nicht. Ne? Sie hatten das Spiel ja auch jetzt von den Anteilen besser im Griff.
Kann das sein, dass jetzt der Trainer von Leverkusen, dass der jetzt schon wieder auf der Kippe steht? Weil ich kann mich erinnern, vor einem Jahr gab es ja den Ten Hag. Und der hat ja auch gleich mal die ersten zwei Spiele, glaube ich, verloren und war ja auch nach dem zweiten Spiel schon weg. Also
ich höre über den Trainer aus dem Umfeld, aber auch von den Verantwortlichen alles Gute und viel Gutes. Sie haben ja auch jetzt in England ganz erfolgreich vorher gespielt. Ich glaube, hier ist es jetzt wichtig, dass der Trainer sich diese Kollegen mal packt, allen angefangen, Bad D entweder rausnimmt oder mal zum Friseur, die Haare waschen lassen, dass er wieder klarer Durchblick hat. Das war für mich im Grunde genommen nicht vertretbar, was da so 3-4 Spiele gebracht haben. Da nützte auch nichts. Da hat gesagt, so, wir hatten die Feldvorteile. Ja, wie gesagt, es ist geeiskunst laufen, die Tore zählen.
Ja, das Problemchen, das ich da durchaus sehe oder das auf Bayer Leverkusen in meinen Augen zukommen könnte, ist, dass es wieder eine Auswahl ist an absoluten Supertalenten. Also da sind ja wirklich Spieler gekommen und ich finde auch dieses ganze Kadermanagement von Bayer Leverkusen ist wirklich herausragend. Inklusive des Trainers, der nun auch jemand ist, der bei seinen vorherigen Stationen schon immer gezeigt hat, dass er mit ausgesprochen großen Talenten besonders gut umgehen kann. Nur die Bundesliga-DNA, die ist einfach eine besondere. Und ich glaube, wenn du dich hier auskennst und weißt, was heißt es in Elversberg zu spielen, was heißt es bei Union Berlin zu spielen, wie ist es im Weserstadion zu spielen, was ist Augsburg, was ist Mainz, dann ist das ein unschätzbarer Vorteil, den du hast. Dementsprechend glaube ich, wäre bei so einem bunt zusammengewürfelten Haufen an maximalen Supertalenten, wäre es gut, wenn du als Galionsfigur jemanden hast, der dieses Land und diese Liga kennt und es und eben weiß, was es bedeutet, dahin zu fahren oder dahin zu fahren. Also
wir haben ja auch jetzt in der Vorbereitung in England gut gespielt. Also ich muss sagen, was ich hier reklamiere, du siehst ja in der Innenverteidigung, was ich gesagt habe, auch die Ballbesitz oder die Spielanteile, wenn du so überlegen bist, können nicht drei im Tief, also einer ganz im Tiefschlaf und einer wie Tabsoba nicht in der Bestform, da mittendrin vielleicht auch ein bisschen entschuldigend und dann im defensiven Mittelfeld, das kann ich nicht akzeptieren, das hat auch nichts mit Einspielen zu tun. Also darauf muss ich ganz deutlich sagen, das geht effektiv nicht.
Kalli, wo warst du eigentlich beim Sportbild Award? Ich habe dich vermisst. Du warst gar nicht da. Tobi und ich, wir standen dann noch um 2:30, stand die 2/3 vom Podcast, stand noch an der Theke, war bestens gelaunt. Wir haben uns Insider-Informationen eingeholt. Wo warst du denn wieder?
Nee, ich war ja unterwegs. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt heute hoch, fahre jetzt nach unserem Podcast nach Leverkusen, da freue ich mich auch drauf, das ist doch alles Gute. Oder wenn ihr jetzt sprecht, dann müsst ihr heute sagen, ne? Dann muss ich sagen heute. Und dann sage ich heute Donnerstag, dass es keine Missverständnisse gibt, bin ich dann abends in Leverkusen, Schloss Morsbroich. Da sind schon über 700 Leute, das ist die ganze Traditionsmannschaft mit 30 Leuten, noch viele, sehr viel Bekannte. Und da freue ich mich natürlich drauf, ne? Das muss ich ganz klar sagen.
Der Kalli hat einfach auf Sportbild-Award mal verzichtet, das ist ja auch eine ganz schöne Anreise immer aus dem Saarland. Kalli, und ich sage dir, das reicht auch, wenn du alle 2 Jahre da bist. Weil das geht hinten raus immer schon ein bisschen länger. Und ich weiß, du gehst mittlerweile pünktlich um 12 ins Bett. Das hättest du nicht geschafft, wenn du in der Fischer-Auktionshalle dabei gehst. Das haben Matze und ich auch nicht geschafft.
Was haben wir nicht geschafft? Ich bin jedes Jahr da. Ich habe noch nicht einmal ausgesetzt. Also ich habe auf jeden Fall mich unterhalten mit Roman Weidenfeller. Habe ich mich unterhalten. Dem habe ich erstmal gesagt, dass er mal zu unserem Fußballcup kommen soll, Tobi. Weil wenn er jetzt noch 3 Jahre aussetzt, dann ist Uli Stein, der war ja letztes Jahr da, dann kann er den nicht mehr verdrängen, weil Uli Stein ja noch absolut im Saft steht. Und da hat er ein bisschen gelächelt. Ich habe gesagt, das meine ich ernst. Roman macht ja immer nur die großen Spiele. Und da habe ich gesagt, und deswegen müsstest du eigentlich auch mal kommen. Aber es waren jetzt von Spielern, waren jetzt nicht so viele da. Ne? Ich habe noch kurz mit Patrick Helmes habe ich noch gesprochen. Und wen habe ich denn noch gesehen? Martin Hanek habe ich noch gesehen. Und Marcel Jansen, der war auch noch da. Der hat mich am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, Matze, wir haben uns ja nur kurz gegrüßt. Wie geht's dir eigentlich? Also, das ist ja wie so eine Familie mittlerweile. Tobi, geht dir das auch so, wenn du bei diesem Sportbild-Ding bist, dass du keine 3 Meter weit kommst, weil du wieder irgendeinen kennst? Ich meine, Kalli kennt ja auch jeden, aber ja dieses, wir kennen ja mittlerweile auch jeden. Du doch auch, oder?
Das ist ja dieses typische Problem. Du sagst immer ein halbes Jahr lang, Mensch, bist du auch Sportbild-Reporter direkt am Montag nach dem ersten Spieltag? Bist du auch? So, und dann bist du da. Und dann ist da so viel los und dann schaffst du auch nicht mit denen zu sprechen, mit denen du dich eigentlich verabredet hattest, weil das ist natürlich so, jeder Gang zur Toilette muss so mit 30 Minuten eingeplant werden, weil du natürlich hier an der Bar den, dann hier nochmal den Ex-Schiedsrichter, dann da nochmal den Ex-Kollegen, dann hier nochmal den Senderverantwortlichen und Sportchef und von Sky und von RTL und von DAZN und von Sportbild, die ganze Chefredaktion. Ja, das ist ja, du da, also wenn man da jetzt, ist bei dir nun auch schon der Fall, trotz deiner immer noch jungen Jahre, Matze, dass du nun auch schon seit 20, 25 Jahren auch neben der Unterhaltungsbranche in der Fußballbranche unterwegs bist.
Ja, sicher.
Dann trifft man halt wirklich jeden.
Aber Gott, ich habe,
und Kalli und die Welt. Nur Kalli fehlte. Kalli, wir wurden häufiger gefragt, wo du warst. Ich habe immer gesagt, der Kalli, der braucht auch mal eine kleine Pause.
Wo ist der Kalmund, hieß es immer die ganze Zeit. Clemens, ich habe mit Clemens Tönnies mich unterhalten und der sagte auch, hör mal, wo ist der Kalmund? So. Und dann ist übrigens der Clemens Tönnies hat zu mir gesagt, Tobi, ich gehe jetzt Essen holen. Dann habe ich gesagt, da komme ich mit. Und dann habe ich mich hinter den gestellt und habe ich geguckt, welches Fleisch der nimmt. Ja, und dann hat er sich so, ich weiß nicht, 2 so Rostbeefscheiben abschneiden lassen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn Clemens Tönnies diese 2 Rostbeefscheiben isst, dann muss ich die auch nehmen, weil der sieht mit zu verschlossenen Augen, das Fleisch muss gut sein. So. Und dann habe ich mir 2 Rostbeefscheiben mit ein bisschen Gemüse habe ich mir gegessen. Aber wir haben natürlich auch über Schalke geredet, denn Schalke spielt jetzt ja, wir wollen ja auch mal vorausschauen. Schalke spielt jetzt gegen Bayern München. So, und Tobi, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe das Gefühl, am Sonntag brennt auf Schalke schon wieder der Baum, weil glaubst du, dass die eine Chance haben gegen Bayern München am Sonntag jetzt, am Samstag?
Nein, auf gar keinen Fall. Also das wird, ich glaube, Schalke wird danach dann erstmal den 18. Platz königsblau lackieren. Dann haben sie auch schon ein paar Gegentore gesammelt. Und dann dann droht da ja im September diese erste, darum geht's ja, so eine erste Etappe jetzt bis zur großen Klopp-Septemberpause. Und da ist es für Schalke, genau wie für Werder, genau wie für Borussia Mönchengladbach, wird es die Aufgabe, vorher zumindest mal 3 Punkte einzusammeln. Und gegen Bayern wird Schalke das nicht gelingen. Und dann kann natürlich diese ganze Begeisterung, ist ja nun mal dieser Nachteil bei den Traditionsclubs, das ist im Positiven, wenn es gut läuft, ist es die Wolke, die dich trägt. Wenn es schlecht läuft, ist es die Regenwolke, die einfach über deinem Kopf bleibt und nur schlechte Stimmung.
Der Schalker Trainer war ja auch da, ne, auf der Verleihung. Und der ist aufgestanden, als ich ihm die Hand gegeben habe. Ich glaube aber nur, weil er gar nicht wusste, wer ich bin. Der hat sich gedacht, Mensch, okay, der gibt dem die Hand und dem, der könnte wichtig sein, ich stehe mal auf. Und dann habe ich ihn gelobt und gesagt, Mensch, Gratulation nochmal zu der tollen Saison. Letztes Jahr hat er gesagt, jo, und wir machen weiter. Miron Muslic heißt er ja, ne? So, der mir die Hand gegeben hat. Und er hat gesagt, wir machen weiter. So, das würde ja bedeuten, dass man gegen Bayern eine Chance hat, Kalli. Haben die gegen Bayern eine Chance jetzt am Samstag, die Schalker?
Man hat immer eine Chance, auch wenn du so Schalke hast, voller Hütte. Aber die liegt, sagen wir mal, bei mir bei 10-15%, nicht höher. Aber ich habe viele Spiele erlebt, wo einer nur mit 10-15% Siegchancen so ein Spiel trotzdem dann noch gewonnen hat. Also ich will jetzt nicht hier das große Pfeifen anfangen, wir müssen realistisch sein. Normal hat Schalke auch nach der Auftaktniederlage jetzt in Augsburg, da haben sie auch gesehen, dass Bundesliga wieder jetzt anderes ist wie zweite Liga. Jetzt gut Bayern München, die auch dann deutlich direkt im ersten Spiel gegen Stuttgart gezeigt hat, wer der Boss im Hause ist und auch jetzt wirklich von der Bank, was da alles ist, das ist mit Abstand das beste Spielermaterial der Bundesliga, müssen wir nicht drüber diskutieren. Und wenn alles halb normal ist, nur halb oder zu 30% normal, dann werden sie das Spiel gewinnen. Das muss man so klar sehen.
Ja, ich befürchte ja, die Bayern sind im November schon wieder deutscher Meister. Ich weiß nicht, also wer soll die denn aufhalten, Tobi?
Du merkst ja auch, dass sie am Deadline-Day im Grunde sich völlig entspannt schon an der Sebener einrichten können, weil Bayern ist gar nicht mehr darauf angewiesen, da irgendwie auf letzter Rille noch schnell hier eine Kaderlücke stopfen zu müssen oder hier noch irgendwen, panisch auf eine Verletzung reagieren zu müssen. Die haben einen Kader, der ist allem überlegen. Ich glaube, ein bisschen die Aufgabe wird, Matze, darüber hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen, dass sie, weil sie jetzt natürlich schon mit ihrer Top-11 auch in die ersten Spiele gegangen sind, und das ist zum Beispiel bei PSG und so, was nehme ich mittlerweile wahr, dass die im Grunde mit einem 35er Kader in die Saison gehen.
Ist das so?
Und jetzt zunächst, und jetzt die ersten beiden Spiele, ich glaube, die Mannschaft, mit der sie da angetreten sind in der Ligue 1, hat nichts mit dem zu tun, was dann, oder in weiten Teilen nichts mit dem zu tun, was dann halt ab März um die großen Titel spielt. Weil wenn du jetzt schon die ganzen Minuten sammelst und natürlich auch deine Knochen jetzt schon hinhältst, dann bist du dann, wenn es darauf ankommt, wenn du es mit dem gleichen Material machst, bist du maximal herausgefordert. Und das kann dir dann wieder im letzten Saisondrittel um die Ohren fliegen. Daher, ich glaube, so ein bisschen Umdenken ist da schon, machen viele Vereine.
Ja.
Bei Bayern nehme ich es noch nicht so wahr.
Also wir müssen, ich komme mit meinem alten Thema, ich will das aber eine Minute nochmal ansetzen. Bayern München ist in der Bundesliga das Maß aller Dinge, das weiß jeder. Ich versuche es nochmal zu begründen. Deutschland ist das mit Abstand reichste Land im europäischen Wirtschaftsraum. Alle brüllen 50 plus 1. Die 50 plus 1 Vereine sind bloß nicht positioniert bei den führenden Clubs in Europa. Bayern München hat da eine gute erstklassige Lösung gefunden. Also ich muss sagen, Uli Hoeneß und auch Karl-Heinz Rummel waren damals auch mit mir zusammen bei der praktisch EU, dass man da andere Regeln findet. Die haben das aber abgelehnt. Und so hat Bayern München eine gute Lösung. Die haben die wichtigsten Sponsoren alle mit dem Vorsitzenden oder Aufsichtsrat im Aufsichtsrat sitzen. Also das sind die Vorsitzenden der großen DAX-Unternehmen oder Aufsichtsratsvorsitzende. Und dadurch haben die das abgefangen. Bayern München ist unter den 20 reichsten Clubs mit den tollsten Spielern auf Platz 7. Aber weil sie geschickt diese deutsche 50 plus 1 Regelung umschifft haben durch diese Maßnahme. Das muss man einfach sagen. Da ist auch keiner, der denen wechseln kann. Da braucht man nicht, da guckt man da alles noch auf der Bank sitzt. Da wirst du ja blind. Also, es wird kein Weg dran vorbeiführen. Bayern München, absoluter Topverein, europäisch und auf der deutschen Bühne nicht zu backen. Schluss aus, Nikolaus.
Ja, aber ich wünsche mir, dass du uns einfach mal Hoffnung machst, dass jetzt alle, die unseren Podcast hören.
Kann ich doch nicht. Verstehst du nicht? Guck der Kader, guck, was die kosten. Die haben das clever gemacht, trotz 50-1, wo die ganzen Deutschen brüllen. Das sind dieselben, die in der nächsten Ecke meckern, warum wir oben nicht mitspielen. Ja, weil wir nicht diese Finanzen da einsetzen können. Und das ist eben so. Was soll das? München hat es gut umschifft, indem sie ihre wichtigsten Sponsoren in Form von Vorstandsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender im Aufsichtsrat haben. Da haben sie das ganz gut kompensiert. Schluss aus, Nikolaus. Ist nicht dran zu tippen.
Aber Tobi, vielleicht kann ja Werder Bremen mal wieder oben angreifen. Ja, jetzt, wo die ja den Füllkrug wieder im Team haben. Ich glaube, der ist doch nur geliehen, ne, Tobi? Der ist ja nicht gekauft, ne?
Ja, genau. Werder ist ein Flickenteppich aus manch geliehenem Spieler. Sie haben noch ein paar wirtschaftliche Altlasten. Dementsprechend ist Werder selbst, obwohl sie ja echt gut verkauft haben in dieser Saison, also auch wirklich auch mal einen jungen Innenverteidiger für 20 Millionen hier verkauft und da. Also haben gut Geld eingenommen, können das aber nicht wieder reinvestieren. Deswegen ist die Stimmung rund um Werder, so in der Fanbubble, wie man so schön sagt, ist wahnsinnig schlecht. Also ist wirklich brutal schlecht.
Ich hab ich glaube, Matze war dabei, oder du auch, Tobi, als ich in Bremen aufgetreten bin, da stand dann auch Clemens Fritz ein bisschen in der Kritik. Ich habe gesagt, Werder Bremen ist nach dem Transfermarktwerten, also nach den Preisen der Spieler, drittletzter in der Bundesliga, sind aber trotzdem nicht unter den letzten drei rutscht. Also meckert nicht ständig über den Clemens Fritz. Denk mal, dass damit der Kohle nicht mehr möglich ist. Die Zeit von früher sind vorbei.
Aber Tobi, was sagen die Fans denn dann? Also die sagen irgendwie alle Scheiße oder
boah, ja, die schießen sich voll ein auf Fritze Meier, heißt das in Bremen. Also das ist halt Clemens Fritz und Peter Niemeyer. Die beiden sind ja auch ganz gut befreundet. die werden nur Fritze Meier genannt und wirklich digital. Ich finde es echt zu krass. Also was in Social Media passiert, das ist fast eine Folter.
Ist das so?
Hat auch, ja. Ist aber natürlich nicht das Bild, das du hast, wenn du im Stadion bist. Deswegen, wir dürfen grundsätzlich, finde ich immer, dieser Social Media Bubble, egal bei welchem Thema, darfst du nicht die Aufmerksamkeit geben, die du ihr vermeintlich zuschiebst, sozusagen, ne? So, weil das ist natürlich ein wahnsinnig kleiner Bereich derer, die sich jetzt da quasi hinter ihren Smartphones versammeln, um irgendwie ein Thema sich vorzuknüpfen, was du ja auch mal, ne, wenn es mal Richtung Shitstorm mal in irgendeiner Form irgendwie geht, dann denkt man gleich, oh mein Gott, jetzt, ne, passiert hier sonst irgendwas, aber es ist wirklich ja immer nur ein Lüftchen im Vergleich zum Gesamten so, ne? Und,
warum hat denn jetzt der Füllkrug, also die Frage habe ich mir ja trotzdem gestellt, ich meine, gut, klar, dass der jetzt natürlich bei seinem letzten Verein jetzt wahrscheinlich nicht zum absoluten Stammpersonal gehört hat, ist mir schon klar, aber ich habe mich trotzdem die Frage gestellt, na gut, klar, der hat sich in Bremen, der ist da ein Stück weit zu Hause, da kommt er ja auch irgendwo her, da hat er sich immer wohlgefühlt, aber er war ja auch mal bei Borussia Dortmund und so, aber ist das jetzt mal so aus seiner Karrieresicht, ist das jetzt so der richtige Schritt irgendwie? Also, weil ich meine, dass Bremen eher so gegen Abstieg spielt, müsste ihm doch eigentlich auch klar sein. Oder will der einfach nur wieder kicken?
Der will Fußball spielen. Nein, der will Fußball spielen.
Du kennst ihn
doch
ein bisschen, ne? Du kennst ihn doch ein bisschen, oder?
Ja, der hat natürlich wahnsinnig Lust, in der Bundesliga wieder zu spielen, ne?
Ja.
Das ist ja häufig ein Wert. Also hast du bei einigen Rückkehrern, finde ich, jetzt in den letzten Tagen so festgestellt, sind viele wieder zurück in die Bundesliga gekommen, die schon mal hier gespielt haben, weil dieser Wert, fernab, klar, du kannst immer irgendwo hinwechseln, weil hier gibt's viel Geld, da gibt's viel Geld, ne? Du merkst aber selbst aus hier Lieblingsthema Saudi Pro League, auch da stellst du ja fest, dass sich einige, nachdem sie da zwei langfristige Verträge unterschrieben haben, sich dann doch wieder so ein bisschen für Tradition,
Benzema.
Für Herz, bitte?
Benzema, der hat doch jetzt auch, glaube ich, seinen Vertrag gekündigt und will irgendwie nochmal wieder woanders hin, weil er irgendwie sagt, so richtig geil,
ist jetzt ja genau Free Agent oder was, der darf auch noch wechseln nach Transferschluss. Aber viele besinnen sich, hofft mein der traditionelle Teil in mir hofft das. Und bei Niklas Füllkrug nehme ich das auf jeden Fall so wahr, weil der hat definitiv auf Geld verzichtet, ne, um den Schritt jetzt zumindest für dieses Jahr in die Bundesliga und zu Werder Bremen wieder zu machen. Und er hat schon häufiger gesagt, und das haben wir glaube ich auch schon einige Male besprochen, jeder Spieler braucht eine gewisse Behandlung, um dass er auch zu Topleistungen kommt.
Ja.
Und Niklas ist angekommen in Bremen und ich will jetzt nicht sagen direkt Messias-Vibe so, ne? Aber natürlich ist er hier der König, ne? Und hat eine Mannschaft hinter sich und alle erwarten.
Ja, aber das haben doch Fritze Meier gut gemacht dann. Also müsste man jetzt auch mal Fritze Meier doch auch mal loben im Internet und nicht nur draufhauen.
In meinen Augen haben sie wirklich einiges gut gemacht. Immer hinsichtlich dessen, was möglich ist. Nur der Bremer an sich, und das ist ja das Problem bei diesen Traditionsvereinen, das war in Hamburg ja nicht anders gewesen über viele Jahre, auch in Gladbach, die sehen sich einfach immer noch auf Augenhöhe zu Vereinen, mit denen sie nichts mehr zu tun hat. Werder kann wirtschaftlich bei Augsburg oder Mainz im Moment nicht mitgehen. Ne? Wenn Augsburg
schon
den Ibrahimovic von den Bayern haben will, dann können die dem was anderes bieten als Werder. Oder Werder muss sagen, jetzt gehen wir voll ins Risiko für den Spieler. So, dafür haben die anderen einfach über Jahre gut gearbeitet. So,
ich sag's mal ganz einfach. Wenn man jetzt Bremen, und ich schätze Bremen sehr hoch, wie man da war, ob Willi Lemke früher, Böhm und allem, das waren tolle Spiele, aber die da jetzt zurückkommen, und das will ich dann auch, ich halte das so für gut, dass so ein Spieler zurückkommt, aber er kommt dann zurück, weil er die Kohle in den Clubs, die drei-, vierfache Zahlen nicht mehr verdienen kann, dann immer die erste Geige spielt. Das muss man einfach so sehen. Ich habe jetzt nicht auf Plan geguckt, aber ich tippe mal, dass wie aus dem reichen Deutschland früher auf dem großartigen Werder Bremen, dass die heute in der Transfermarkterballe, also in mach ohne Moos nichts los, ich tippe mal so zwischen Platz 70, 80, 90 stehen, aus dem reichen Deutschland. So, und da bist du nicht oben mehr dabei, so einfach ist das. Und da bist du froh, dass ein älterer Spieler sagt, Mensch, das war eine schöne Zeit, verdiene zwar weniger, ich gehe da wieder hin, ist das absolut okay. Aber das ist die Voraussetzung, das ist die Basis.
Aber jetzt muss ich trotzdem mal die Frage stellen, wir haben jetzt gerade auch gesehen, dass Nick Woltemade, das ist ja auch ein total überraschender Wechsel, ja, der geht von Newcastle zu Juventus Turin. Also da wäre ich ja auch im Leben nicht drauf gekommen. Aber trotzdem muss ich ja mal die Frage stellen, und das ist so das, was ich mir so denke, sind dann die deutschen Spieler, wenn man jetzt mal, also es gibt ja auch ein paar, die funktionieren, ja, wie so ein Havertz, der hat aber auch seine Höhen und Tiefen bei Arsenal erlebt, sind die im Zweifel dann für den internationalen Markt irgendwie dann, zumindest für den englischen Markt, nicht gut genug? Weil so richtig durchgesetzt hat er sich ja scheinbar ja in Newcastle auch nicht. Sonst wäre jetzt ja nicht,
sagen wir so,
würde ja nicht zu Juve gehen. Die Liga ist ja schon ein bisschen schwächer, muss man jetzt mal ehrlich sagen.
Ne? Naja, ich hab da eine relativ klare Meinung zu dem Thema. Ne? Also Havertz ist jetzt wirklich schon einige Jahre bei Arsenal, und ich finde, das ist auch ein Wert, ne? Dass du einfach auch mal aushältst. Dass du auch mal ein Tal mitnimmst in deiner Laufbahn, ne? Und dann halt dich wieder da rauskämpfst. Und wieder. So, und bei Nick fällt es mir jetzt gerade sehr auf, und das ist mir ehrlicherweise ein bisschen zu viel. Also wenn ich mir überlege, der hat jetzt, ich glaube 2023 noch Elversberg gespielt, ne? Dann Werder wieder in der Saison, Stuttgart, Newcastle, Juventus. Ne, überall immer so ein Ja. So, ich meine, klar hat er seine Karriere schon jetzt vergoldet, wenn du rein wirtschaftlich guckst. Mit der Unterschrift des Newcastle-Vertrages ist der raus, und nicht nur er, sondern im Zweifel auch die Generation seiner Kinder noch, ne? Und zwar vom Feinsten.
Aber
so.
Aber fußballerisch ist
aber
das jetzt so geil.
Aber es gibt einen anderen Wert.
Nicht, ne?
Es gibt einen anderen Wert noch. Ja. Und der hat auch damit zu tun, dass du dann auch mal sagst, nein, auch wenn Newcastle dir andeutet, vielleicht, ja, wir wären bereit, dich abzugeben und so, klar kann man dann direkt sagen, ja, okay, dann wollen die mich nicht mehr wirklich. Du kannst aber auch ganz klar da mal antreten und sagen, Jungs, passt mal auf, ich bin hier nicht hergekommen, um nach einem Jahr wieder rauszugehen. Der hatte auch schon ein paar gute Szenen gehabt, hat auch ein paar gute Einsätze. So, das kann auch die Basis sein für was Großes, was noch kommt. Und das finde ich immer so, ne? Immer direkt wieder den nächsten Schritt. Klar, ist das was Geiles, Juventus-Trikot anzuziehen? Brauchen wir nicht drüber reden. Es ist ein Legendentrikot, auch ein Legendenclub weltweit. Aber immer wieder so weiter. Nee, das.
Also da können wir noch mal Cristiano Ronaldo vielleicht mal als Vergleich ziehen. Der ist ja damals von Lissabon zu Manchester United gewechselt, und ich kann mich erinnern, dass er in der allerersten Saison, er wurde ja sehr viel kritisiert auch in den ersten Saisons bei Manchester United, der hat in der ersten Saison 4 Tore geschossen. Cristiano Ronaldo, erste Premier League Saison 4 Tore. In der zweiten Saison bei Man U hat er 5 Tore geschossen. Und in der dritten Saison hat er 9 Tore geschossen. Also der hat in den ersten 90 Premier League Spielen hat Cristiano Ronaldo ganze 18 Tore geschossen, wurde extrem viel kritisiert, dass er körperlich zu schwach ist, dass er seine Dribblings an der falschen Stelle ansetzt, dass er nicht effektiv genug ist, dass er nicht zielgenau ist. Aber der hat sich durchgebissen und hat ja dann auch
genau die Champions. Genau das ist es, Matze. So. Aber genau das ist es, durchgebissen. Das ist so ein wichtiges Wort. Und immer wieder zu wechseln und Jahr für Jahr ein neues loszukaufen, mal gucken, vielleicht werde ich ja hier zum nächsten One-Hit-Wonder, das kann es nicht sein. Und es gibt sehr viele Stürmer, und nicht nur Stürmer, auch andere Fußballer, die haben sich durchgebissen. Und da kannst du von Simon Terodde bis zu Cristiano Ronaldo gucken. Simon Terodde hat auch bei Union Berlin viele Jahre gehabt, wo das nicht funktioniert hat. Und dann ist er zu Bochum. Und dann hat das auch ein Jahr gedauert. Aber irgendwann setzt du dich durch. So, oder Paris Brunner. Guck dir Paris Brunner jetzt an. Ne? Haben wir auch neulich mal drüber geredet. Jetzt bei Monaco, nachdem er da auch 1-2 Jahre hat, wo es nicht lief, jetzt hat er die Chance genutzt, und jetzt ist er plötzlich selbst im Sinne von Klopp wieder ein Thema sozusagen. Ne?
Wie siehst denn du das mit dem Nick Woltemade und dem Wechsel zu Juventus Turin? Also ich meine, der ist ja ein junger Kerl. Also so in der Tat hat er jetzt ja fast schon mehr Vereine als Luca Toni, wenn es so weitergeht. Aber findest du das gut?
Woltemade, der ist jetzt nicht zurande gekommen, der versucht sich neu zu orientieren, wo er eine bessere Rolle spielen kann. Aber man muss natürlich auch so sehen, die Rolle, die er von sich erwartet hat, die der Club erwartet hat, die hat er nicht gebracht. Also musste sich, ist trotzdem ein guter Stürmer, das hat er ja mehrmals gezeigt. Er ist auch sicherlich für einige Bundesliga-Clubs ohne Wenn und Aber ein wichtiger Mann. Aber der hat das jetzt eben vom Grundsatz in dieser Frage natürlich auch nicht so in der Spitze gebracht, wie man das erwartet hat. Ne? Trotz Kopfballstärke, trotz hat sicherlich auch eine gute Mentalität, das nützt ja nichts.
Ja, aber immer weiterziehen, Kalli, also das kannst doch nicht sein. Du kannst doch nicht immer, wenn es irgendwo ein Jahr nicht direkt super läuft, immer gleich zum nächsten Verein, also weiß nicht.
Ich kann das nicht beurteilen, der hat da oben gespielt, höchstwahrscheinlich der Verein war damit einverstanden, dass er geht, er auch. Da war wohl ein bisschen frustriert, Nationalmannschaft nicht richtig gespielt. Ja, dann sind das doch normale Abläufe. Der kann sich nicht sagen, ich bleibe hier, ich schaukle weit hoch, wenn ich nicht regelmäßig spiele.
Ja, genau. Nur ich glaube, das kennt jeder, Matze. Und das gibt's ja auch in der, wenn du jetzt mal sagst, ja. Kreisliga oder Bezirksliga, selbst bei mir in der B-Jugend, ne, da saß ich die erste Saison sowas von auf der Bank, hab nie damit gerechnet, dass ich nochmal irgendeine Chance wieder auf einen der Innenverteidigerposten bekommen hab. Dann da irgendwie in der Vorbereitung, dann gibt es keiner, plötzlich zwei Testspiele, wo es bei dir auch so, wo ich auf mal gedacht habe, pass auf, wenn ich da immer den einen Schritt schneller mache, dann kann ich auch vor dem Stürmer am Ball sein und so. Es gibt einfach diese Momente. Und ab dem Moment war ich irgendwie gesetzt dann für die zweite Saison. Also klar, kannst du immer aufgeben und sagen, ja, alles scheiße, macht keinen Spaß, mal gucken, welche Optionen gibt es noch, Berater anrufen, ne, was können wir machen. Aber ich schätze dieses Durchsetzen und dieses Durchbeißen so sehr. Und das sind letztendlich die Charaktere, die ich in einer Supertruppe brauche. Ja, und nicht die den Weg also, des geringsten Widerstands gehen.
Ja, genau. Ich glaube, dass es für ihn selber schon auch nicht verkehrt wäre zu sagen, ich versuche das, damit ich eben auch als Persönlichkeit einfach nochmal einen Schritt mache, als Spielerpersönlichkeit, weil theoretisch ist es ja ein bisschen symbolisch. Das heißt, wenn es auch im Spiel mal eng wird, so will ich es mal formulieren, dann bin ich eher der vielleicht den einfacheren Weg wählt, anstatt zu sagen, ich beiße mich aber durch und wir drehen das Spiel noch. Das ist vielleicht Quatsch, was ich jetzt sage, aber so ein bisschen symbolisch könnte es natürlich schon sein. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, es gibt ja noch einen Spieler, ich glaube, der hat so viele Vereine gehabt, da kommt gar keiner hinterher. Ansgar Brinkmann, der ist ja am Sonntag jetzt bei meinem Numero Uno Cup auch mit dabei. Und der Ansgar galt ja wirklich als einer der geilsten Techniker, den die Bundesliga überhaupt, deswegen auch der weiße Pelé, je gesehen hat. Aber auch der Ansgar, ich glaube, ich habe mal gezählt, das müssten 15 oder 16 oder 17 Clubs sein. Der letzte Club übrigens lese ich gerade, TSV Jüst, da wäre ich auch nicht drauf gekommen.
Das heißt Jüst, die so. Insel? Nee.
Jüst, ja, TSV Jüst, die Insel. Also der hat auch auf der Insel gespielt, der Ansgar Brinkmann, aber nicht auf der Insel, sondern auf einer kleineren Insel.
Da habe ich einen schönen Beitrag zu. Ansgar Brinkmann hat zu seiner Mainzer-Zeit, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, war der Zimmerkollege von Jürgen Klopp. Und der war ja damals schon realistisch, war jetzt so Spieler, hat oh, so gewisse Stammspieler, aber zählte nicht so zu den Leistungsträger. Und dann habe ich auch einen Jürgen Klopp gefragt, Jürgen, wie ist es denn eigentlich, weil Ansgar mit dem zusammen auf dem Zimmer gewohnt haben. Die haben sich eigentlich ganz gut verstanden. Da sagt er, sag ich, der Ansgar wechselt jedes Jahr den Verein. Wie siehst du das eigentlich? Und dann hat der Jürgen Klopp in seiner Sachlichkeit und auch Bescheidenheit gesagt, ganz einfach, Kalli, der kriegt jedes Jahr 3-4 Angebote, ich habe keins gekriegt. Deswegen ist der gewechselt, ich nicht. Verstehst du? Die Vereinstreue. Ich habe die jetzt mal auf höchstem Level erklärt.
Ja, sehr gut. Ja, die beiden hatten eine sehr besondere Beziehung. Christian Heidel hat mir auch mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, hat er mir eine Geschichte erzählt, bewusst halt die beiden auf ein Hotelzimmer immer gesteckt hat, damals, als die Spieler waren bei Mainz, damit Kloppo auf Ansgar Brinkmann aufpasst, dass der nicht ausbüxt. Und dann hat der Ansgar Brinkmann sich immer gewundert, wenn sie auf dem Zimmer waren, warum Klopp so viele Bücher dabei hat. Hat gesagt, das ist schon ganz, ganz gut, dass du irgendwie hier was mit Lesen machst und studieren willst, weil mit Fußball wird das bei dir sowieso nichts, hat Ansgar Brinkmann zu Kloppo gesagt. Na gut, gut.
Zu weit war ich nicht informiert. Das habe ich nicht gehört, aber dass die zusammen im Zimmer waren und das Kloppo mir mal gesagt hat, der kriegt pro Jahr 3-4 Angebote, ich keins. Das ist der Unterschied, weil ich ihn mal gefragt habe, wieso bist du, wir sitzen zusammen im Zimmer, du hast so eine Vereinstreue, so meins nur 5 und der wechselt ständig. Ne? Ja, sagte ich, krieg ja mit, wie viele Angebote der kriegt, die kriege ich ja nicht.
Aber man muss sagen, ist ja ein guter Typ, der Ansgar, super. Das muss man ja wirklich sagen. Und vielleicht, so ähnlich wie bei Mario Basler, vielleicht geht das eine ohne das andere auch nicht. Also das quasi, auch Mario hat ja diese Genialität immer als Fußballer gehabt und dieses extrem ja auch fast schon künstlerische, also wie der den Ball dann teilweise auch mit dem Außenriss aus 30 Metern in irgendeinen Winkel gehauen hat. Und vielleicht geht das eine nur mit dem anderen, ne? Und wenn du dann eher so ein Disziplinfanatiker bist wie Cristiano Ronaldo, ja, dann machst du auch natürlich solche Tore, aber irgendwie ist es dann doch eine ganz andere Lebenseinstellung, soll ich mal formulieren. Aber ja, ich bin sehr gespannt, ob Nick Woltemade sich beim Juventus Turin, ich weiß gar nicht, wer spielt eigentlich mittlerweile alles bei Juventus? Also ja, eine Zeit lang hatten die ja mal richtig.
Die haben schon eine gute Truppe und die spielen ja, wobei in der Champions League sind sie dieses Jahr nicht. Also er wird Europa League spielen mit Juventus. Nur ich bin gespannt, wie Jürgen Klopp mit ihm jetzt umgeht. Ne? Also setzt er jetzt eher auf das, was wir gerade beschrieben haben. Mensch, ne, warum beißt er sich nicht durch? Ne? Und ist das jetzt wirklich ein Typ, den ich auch für die Nationalmannschaft brauche? Wartet er erstmal ab, quasi, wie es in Juventus läuft, ob er da in der Startelf stehen wird, weil das ist ja nun wirklich, also bei dem Schritt, den du jetzt machst, musst du eigentlich da jetzt spielen. Ne? Wenn er die gleiche Rolle hat wie bei Newcastle, dann hätte er auch in England bleiben können, weil Premier League ganz sicher die spannendere Liga ist.
Vielleicht hat er ihm sogar den Tipp gegeben. Also weißt du, ob da nicht gesagt hat, Mensch, pass mal auf, Junge, ich...
Also das ist doch ein normaler Fall, wenn du es nicht regelmäßig spielst, hast aber Qualitäten im Kopfballspiel, im Zentrum. Und da könnte ein Verein wie Juventus Turin, die Ohrenpermark auf die Füße haben und bietet dir das an, dann versuchst du eine neue Chance zu suchen, wo du mehr Stammspiel oder Spieleinsätze hast. Das ist doch ganz klar, da musst du nicht lang zu diskutieren darüber.
Ja, aber wieder, vielleicht hat ja Jürgen Klopp gesagt, du musst spielen, geh mal zu Juve, geh mal nach Italien, da kannst du in aller Ruhe, da gibt's auch leckeren Cappuccino, da ist das Essen auch besser als auf der Insel. Und dann hat der Nick Woltemade gesagt, ja los, komm, dann mache ich das, wenn Kloppo das sagt. Aber ja, ich bin
also
sehr
Kloppo
gespannt.
Ist ja im Austausch, das wissen wir ja mittlerweile, ne? Der ist ja nun wirklich bereits im regen Austausch, auch wenn es das erste Treffen der Nationalspieler noch nicht gegeben hat, ne? Aber so Sprachnachrichten und so hat ja auch zu dem Musiala-Fall hat er gesagt, um Himmels Willen, wenn ich den anrufe, der hat meine Nummer gar nicht, der weiß gar nicht, wer das ist, da geht er eh nicht ran. Deswegen ist Kloppo jetzt gerade so mit Sprachnachrichten auch unterwegs und gibt den verschiedenen Spielern schon mal so Einschätzungen. Er reist ja jetzt auch gerade von Club zu Club durch die Bundesliga. Ne? Jetzt war ja Anfang der Woche in Mainz, hat da schon mal so mit, nimmt den Kontakt zu den Trainern auf, weil er sagt halt eben, ne, das ist das, was mir so fehlte als Vereinstrainer, einen engen Draht zu dem Nationaltrainer des jeweiligen Landes, so dass man sich da auch abspricht. Also das macht er schon alles jetzt ganz, ganz gut. Daher kann ich mir sehr gut vorstellen, oder würde es mir zumindest wünschen, dass auch ein Nick Woltemade bei seinen Überlegungen, was er machen soll, den Rat von Kloppo sich geholt hat. Wie wäre der Rat ausgefallen, Matze?
Ich hätte gesagt, Nick. Mir ist scheißegal, wo du spielst, Hauptsache Spiel. Und ich kann dir auch über Ansgar Brinkmann noch einen Kontakt machen zum TSV Jüst. Hauptsache du spielst. Ja, oder bei Borussia Sylt vielleicht auch. Ja, aber
Newcastle hat ja noch vorgeschlagen, sogar dem BVB einen Tausch. Also Woltemade plus x Millionen für Felix Mescher. Den wollten sie auf den letzten Metern, eine große Sportbildgeschichte heute, wollten sie auf den letzten Metern sehr, sehr gerne nach Newcastle holen. Geld spielt da ja wirklich scheinbar keine Rolle, weil die können ja, ich meine, Woltemade war ein richtig teurer Einkauf letztes Jahr. Jetzt so, egal, ja komm, dann gib den zu Juventus, guck mal, wen wir als nächstes kaufen können. So, das ist wirklich absurd.
Aber ich habe noch mal eben geschaut, hier der Kader von Juventus Turin, also so richtig viele klangvolle Namen sind da jetzt für mich nicht dabei. Ne? Also klar, du hast ja den Francisco Conceição, den Portugiesen, der Kleine da, der Sohn von dem anderen Conceição. Aber ansonsten ist das so namentlich, da ist jetzt nicht so viel Klangvolles. McKenny sagt mir auch noch was. Also klar, Thuram hier, aber Locatelli. Aber das ist Cambiasso. Mhm. Die sind aber auch alle verletzt, sehe ich gerade. Also vielleicht haben sie auch deswegen, Cambiasso spielt zwar nicht auf der Position, aber deswegen haben sie da nochmal zugeschlagen. Aber es ist natürlich auch nicht mehr das Juve, was wir noch kennen von vor 5, 6 Jahren. Ne? Von den Namen.
Siegen gestartet jetzt so. Insofern, das ist ja auch schon mal gut, wenn du als Stürmer eine Mannschaft gehst, wo, ne, die halt Top-Mannschaft in deiner Liga ist. So, ne? Dann weißt du auch, kommt der Ball relativ häufig, wobei Tore werden in Italien nicht so viel geschossen wie in England, ne? Oder auch wie in der Bundesliga. Nee. So, und das erste Spiel ist jetzt direkt gegen Milan am Sonntag. Ist auch krass einfach, ne? Kommst aus der Premier League und jetzt okay und jetzt? Ach so, jetzt spiele ich Juventus gegen Milan am Sonntag. Also muss auch im Kopf erstmal alles voneinander kriegen.
Naja, du, aber das ist in der Kreisliga ja auch nicht anders. Da spielst du heute auch gegen Mönninghausen und morgen musst du nach Störmede. Das ist auch ein schwerer Gang, verstehst du? Also wir tun immer so, als wenn nur da oben die es schwer hätten. Was meinst du, was für ein Kreisligaspieler? Ich war ja gestern beim Training hier von unserer Truppe da. Also ich bin ja nur noch Trainingsteilnehmer. Aber da hat der Trainer gestern aber auch mal eine saftige Ansprache gehalten, weil sie die ersten drei Spiele verloren haben. Und da hingen die Köpfe dann auch. Und dann wurde es aber hier im Training, ging es aber richtig lautstark zur Sache. Wenn wir immer nur meinen, dass da oben eine Ansage kommt, da sag ich dir, also in der Kreisliga weht ein anderer Wind. Und da wird kein Geld bezahlt. Da kriegst du maximal eine Ausbildungsstelle.
Tankgutschein.
Nur, dass wir mal gesprochen haben. Ne? Tankgutschein. Paar neue Fußballpunkte.
Wobei, so teuer wie Benzin geworden ist, wird das wahrscheinlich mit dem Benzingeld. Das war bei uns immer so von wegen. Ja, die zahlen die auch das, die zahlen, die geben dir auch Benzingeld. Ja. Mittlerweile wirst du da ja, hast du schon richtig Geld, wenn du Benzingeld kriegst.
Das ist das, dass da Newcastle zahlt kein Benzingeld. Das ist denen auch zu teuer dann. Da zahlen die lieber so ein paar Millionen aufs Konto. Sag mal, aber Kalli, gab's das früher eigentlich, als du als Manager angefangen hast bei Leverkusen, ne? So, gab's das auch so wie das in der Landesliga, Oberliga, Kreisliga, dass man sagt, ich besorg einem einen Ausbildungsplatz. Hauptsache, der ist dann erstmal bei der U23 dabei. Oder hast du von Anfang an immer gleich groß, du warst ja auch mal Jugendtrainer, hast du von Anfang an immer gleich große Verträge und viel Geld bezahlt? Oder hast du auch mit sowas hantiert, dass das hier ein Ausbildungsvertrag?
Nein, das ist natürlich klar. Meine Anfangszeit auch bei Bayer Leverkusen, da war natürlich die Bayer AG als Hauptsponsor. Wenn du da junge Leute geholt hast, da gab es noch nicht diese Nachwuchszentren und so, aber dann konnten wir denen hier und da die Ausbildungsstelle natürlich besorgen, ob kaufmännisch, ob chemisch oder technisch. Da hattest du die freie Auswahl. Da hatten wir auch das Glück, dass wir die hier und da mal für ein Juniorenturnier so freigestellt kriegen, aber die mussten schon fleißig ihre Berufsausbildung machen, hatten dann eben durch das Unternehmen hier und da mal, das haben wir darum ein bisschen gekämpft, auch mal einen Tag oder Tag, zwei Tage frei. Das war alles bescheiden, aber es war ein Vorteil gegen einigen anderen Clubs gegenüber, das muss man klar so sehen.
Also der Ulf Kirsten hat auch bei euch als Tablettentester eine Ausbildung gemacht quasi. Kann man das so?
Der Ulf Kirsten, das war damals der teuerste Transfer, den wir nach dem Mauerfall gemacht haben. Der zweiteuerste war übrigens, also wo wir, sagen wir mal, UEFA-Cup-Sieger 88 geworden sind, war der teuerste Spieler Bum Kuncha. Der hat was über knapp über 1 Million gekostet. Verstehst du? Und alles andere war billig oder gar nichts. Und dann danach ging das natürlich auch absolut in die Höhe. Ich will jetzt den ganz großen Sprung machen, den wir heute, das ist dann gar nicht mehr vergleichbar. Also wir haben Ulf Kirsten, das war damals der teuerste Spieler, der haben wir nach dem Mauerfall 89, 90 verpflichtet. Und dann hat er uns damals 3,5, 3,7 Millionen D-Mark gekostet. Da würde man heute drüber lachen. Aber der zweiteuerste, den wir damals zu der Zeit geholt haben, kurz davor war Andreas Thom für eine Fixsumme von 2 Millionen. Da musste man aber nachher nochmal 1 Million D-Mark draufzahlen. Das war der Fußballer des Jahres in der DDR. Und wenn ich jetzt sage, jetzt waren Anfang der 90er Jahre Kirsten und Thom bei uns im Sturm. Weißt du, was das für eine Bedeutung hatte? In allen Spielen, wir wurden 93 Pokalsieger, ich will die jetzt nicht alle aufzählen, in allen Spielen, sagen wir mal Viertelfinale, zwei Tore, Thom, dann gab es eine Halbfinale, war damals die stärkste deutsche Mannschaft, Eintracht Frankfurt, da haben wir dort 3-0 gewonnen, da waren die Torschützen, zweimal Thom, einmal Kirsten, da kam das Endspiel, da hatten wir so, ja, hier in den Berliner Amateure, wir hatten Hertha die Profimannschaft vorher schon rausgeschmissen, ein paar Runden, und da wurde Tor Kirsten, also alle, unsere gesamte Pokalhistorie bis zum Sieg im Jahre 1993 waren die Torschützen ab dem Achtelfinale ausschließend die zwei Ossis, Kirsten und Thom. Und die haben wir gekauft.
Kalli, Kalli, ich finde das einfach immer wieder überragend. Das ist so wirklich, du hättest wirklich Politiker werden können. Ich stelle dir eine Frage nach Leberwurst, ja, und du endest bei Atomtests auf dem Bikini-Atoll. Das muss man einfach so erstmal hinbekommen.
Das ist doch viel interessanter.
Ist das Spaß. Aber ich habe noch eine Frage an Tobi. Tobi, stimmt das Gerücht?
So ist das Leben, Matze, aber so ist das Leben auch. Weißt du?
Ja, nein, da hast du ja recht. Aber ich habe eine Frage und es gibt ein Gerücht, was sich hartnäckig hält. Das habe ich aus deinem Umfeld gehört, Tobi. Stimmt das, dass man auch dir damals in Weihe, du hast ja in Weihe gespielt, ne? Oder wo hast du gespielt? Weihe?
Ja, beim SC Weihe.
SC Weihe, dass man auch dir einen Ausbildungsvertrag angeboten hat, wenn du mit Fußball aufhörst. Ist das richtig? Oder ist das eine Fehlinformation?
Ja, das war eine Fehlinformation. Zweites Jahr F-Jugend. Gab es eine Bürgerinitiative.
Ja. Hat man gesagt, du kriegst in der Ausbildung als Schweißer, aber bitte, ja. Tobi, hör auf, wie das Leben.
Hans Weyer hat gesammelt, dass der Junge bitte vom Rasen kommt, der gute Rasenplatz.
Ja. Ich habe auch nie Geld bekommen für ohne Scheiße.
Wie kommst du auf so einen Blödsinn? Also Maulwürfe und Holtkamp, die größte Plage für unseren guten Platz 1.
Ja, das ist einfach nur ein Gerücht. Ja, wenn das nicht stimmt, dann ist die Chance, dass du damit aufräumst. Ja,
kann ich an der Stelle nicht.
Ich könnte euch jetzt mal vom letzten Wochenende für mich eine wunderbare, auch emotionale Begegnung sagen. Und zwar war ich natürlich beim Spiel in Elversberg. Und in der Halbzeit, als wir da so locker 0-2 zurücklagen, schrieb mich Peter Herrmann an. Ihr kennt Peter Herrmann, das war der teuerste Co-Trainer, Jupp Heynckes, der damals nach München ging, hat gesagt, Peter Herrmann war gerade Cheftrainer in Düsseldorf, ich komme nur, wenn Peter Herrmann mein Assistenttrainer ist. Da haben die über 1 Million, das war damals viel Geld für einen Trainer bezahlt. Peter ist jetzt leider nicht sehr gesund, aber der Verein Bayer Leverkusen, auch sein früherer Mitspieler, auch mal Cheftrainer Jürgen Gelsdorf, kümmern sich hervorragend um ihn. Also er hat dank Fernando Caro, wenn wir zu Hause ein Heimspiel haben, bringt Jürgen Gelsdorf den im Rollstuhl. Da sitzt er am besten Tisch da im VIP-Bereich. Also ich muss da wirklich Bayer Leverkusen ein großes Lob auf Fernando geben. Und jetzt passierte Folgendes. Der kann jetzt nicht mehr sprechen, er guckt aber und hat so ein besonderes Gerät. 3 Minuten vor der Halbzeit in Elversberg kriegte ich eine Meldung, die hat mich wirklich emotional sehr bewegt, von Peter Herrmann. Kalli, jetzt geh in die Kabine. Der kannte früher so ein bisschen meine, ja, war ja noch andere Zeiten, wenn man mal der Karrenplatz, da ging ich in der Hauptzeit in die Kabine. Und dieser Peter Herrmann, schwer krank, aber am Fernseher guckt das Spiel und schickt mir die Nachricht. Ich habe ihm dann zum Rückgeschrieben, Peter, die Zeiten sind noch für mich vorbei. Ich bin Rentner. Der schrieb mir kurz vor Schluss, sag ich, Peter, es lag noch nicht mal am Spiel, so musst du sagen. Die Leverkusen hatten 35-8 oder 11 Flanken. Die hatten 67-33% Ballbesitz. Klar, die besseren Torchancen und so weiter, aber sie haben trotzdem verdient verloren, weil hinten 2 drin gespielt haben, allen voran. Der Bade, der hat so jetzt die Fahrkarre. Und das hat mich 100-mal mehr bewegt, wie der ganze Firlefanz. Das hat mich sehr bewegt, wie der Mann sich dann noch so meldete und mich mit dem so einen gewissen Verkehr noch führen konnte. Nun, wenn ich denke, wie Leverkusen sich um den kümmern, alle voran, Fernando Caro zum jeden Spiel den Platz, Jürgen Gelsdorf, sein früherer Trainer, also das ist für mich toll.
Aber Kalli, ich muss dich kurz einmal unterbrechen, das mit der Rente kannst du vergessen, weil in der nächsten Woche, nächsten Donnerstag, sind wir wieder da mit Echte Champions XXL und du kannst gerne in Leverkusen in Rente gehen, aber hier in diesem Podcast bist du von der Rente noch lange weit weg und entfernt.
Ich bin beim Podcast.
Nur, dass wir mal gesprochen
haben. Und was ich jetzt gesagt habe, zu einem der verdienstvollsten Trainer, war Teuster damals, Co-Trainer, weil Heynckes sagte, ich gehe nur noch mal nach Bayern München, wenn Hoeneß den Peter Herrmann rauskauft bei Fortuna Düsseldorf. Der war da Cheftrainer, da haben die für den Co-Trainer jetzt über 1 Million zahlen müssen. Und wenn der höchst schwer krank ist und mir dann so schreibt, zum Fußball hört das auch zum Podcast, ist das für die Leute manchmal interessanter, als was Willi Fritzchen, die kaum köpfen können, warum sie links und rechts vorbeigeköpft haben. Das wollte ich nur dazu sagen.
Wir tippen jetzt noch zum Abschluss, Tobi, einmal das Spiel Schalke gegen Bayern München. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Kalli, sag deinen Tipp, wie wird Schalke am Samstag gegen Bayern spielen?
Wenn alles normal läuft, wird Bayern München das allein aufgrund des Spielerpotenzial klar gewinnen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Schalke
Ergebnis.
Auswärtssieg in der Gruppe in der Bundesliga die Klasse halten kann. Ich drücke ihn dafür auch alle Daumen und Zehen. Aber das nützt gut. Jetzt am Wochenende nichts.
Gut, trag ein.
Gut, ich sage 0-4.
Ich sag auch.
Das wäre ja noch ein guter Verein.
Schalke Bayern 0-4.
Ich sag auch, Schalke schießt kein Tor. Und Bayern macht 4. Finde ich einen sehr guten Tipp. Aber wir müssen ja unterschiedliche Tipps haben. Kalli hat sich festgelegt auf ein Ergebnis.
Unentschieden. 1-1. Da musst du jetzt Doppel auf Sieg für Schalke tippen. Das ist mir so lieber.
Ja, dann sage ich 03 oder 05. Warte, ich werf 05.
Ja, du 05. Eben hast gesagt, okay. Wir können nicht alle
wir werden es sehen. Wir werden
Ergebnis.
Wir haben ja immer einen, der uns, der alles überprüft, um am Ende zu sagen, wer am besten getippt hat. Also Kalli sagt unentschieden, 2-2. Sollen wir das so einloggen? Wir brauchen ein klares Ergebnis, Kalli, 2-2.
Aber das ist mit viel, Traumtänzerei verbunden für Schalke. Ne?
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.